Blindflug.
Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
Zur letzten Folge können wir schnell sagen, alles ausgetrunken.
Huch, Felix.
Wir haben ja noch einen netteren Abend verbringen können. War super, war alles schick. Viele Leute haben das gemerkt, dass uns der Sekt vor allem so wahnsinnig gut gefallen hat und wollen mit uns anstoßen mit Fingerabdruckpulver, Hashtag Fingerabdruckpulver. Und weil die Frage kam, ja, natürlich könnt ihr damit auch gleichzeitig an der Piwi-Challenge teilnehmen. Die ist also sozusagen jetzt verlängert auf 4 Uhr morgens in der Neujahrsnacht. Die endet nicht um 12 Uhr, am 31.12. sodass ihr da dann noch mitmachen könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr mir das anstoßen wollt.
Wir freuen uns auf viele Anstoßer.
Ja, ansonsten haben wir gar nicht so viel nachzuholen, weil wie gesagt, war alles gut. Super. Wir sind bei dir, dann fängst du an zu würfeln.
Fäng ich an zu würfeln.
Eine 4.
Wir gefroren mit der
5. Eine 5. Es ist mittags 12.30 Uhr, kurz vor dem Total-Lockdown. Ich liebe der Mittagswein. Wir trinken schon wieder Schaumwein. Diesmal aus Österreich. Ein Schaumwein mit dem schönen Namen Solera von Haarkamp.
Ich habe noch nicht mal was gegessen heute.
Das heißt, ich habe mir extra anderthalb große Stullen reingehauen, weil ich ja mit dem Auto gekommen bin. Und dann ohne Spucknapf, da sollte man schon eine ordentliche Grundlage haben.
Ja.
Cheers, mein Lieber.
Cheers.
Mhm. Kurz probiert und für gut befunden. Wo fange ich an?
Am Anfang.
Dieses Jahr war für uns ja... Gut, in Sachen Podcast.
Ja,
wir haben die Hörerzahl wirklich mehr als verdoppelt, deutlich mehr als verdoppelt. Die Leute haben in Corona-Zeiten nach neuen Wegen zum Wein gesucht und wir haben auch viele, auch in der Webmann-Schule haben wir viele neue Einsteiger, die tatsächlich Corona-bedingt gesagt haben, jetzt habe ich mal die Zeit, jetzt mache ich das mal. Und das sind jetzt so viele Hörer, allmählich werde ich nervös, wenn ich mir so vorstelle. Ja, ich denke immer so, als wir angefangen haben, da hättest du die noch in einem großen Theater untergebracht in Berlin, also Anfang des Jahres,
ja.
Ende des Jahres, keine Chance. Großer Konzertsaal
noch. Ja, ach, ich dachte, wir machen das Olympiastadion voll.
Ja, das wäre schön. Da kommen wir noch hin. Aber im Moment sind wir wenigstens schon so weit, dass kein klassischer Konzertsaal mehr reicht.
Das ist wirklich.
Wir müssten schon, was können wir denn? Heimathafen oder
Heimathafen ist gar nicht so groß. Nee,
Kolumbiahalle. Da müssen sie stehen, pickepacke voll. Also, das macht mich fürchterlich nervös, deswegen dachte ich mir, ich vergraul heute mal ganz viel.
Ja? So viele brauchen wir nicht. Das meint er natürlich nicht so.
Ich werde heute einige verärgern und vergraulen. Ich habe aber dann gedacht, damit es nicht ganz so viele sind, machen wir heute eine Triggerwarnung. Ich komme mir in letzter Zeit so oft so alt vor und dann weiß ich wieder, was eine Triggerwarnung ist. Und dann denke ich, ja, so alt bin ich noch nicht. Weißt du, was eine Triggerwarnung ist?
Na, was kommt? Und was
ja, genau, das sind diese ganzen True-Crime-Podcasts. Immer so, wenn sie keine Gewalt gegen Kinder oder gegen Tiere oder so, zwischen Minute 8 und Minute 12 geht es um Gewalt gegen Hamster, dann springen sie lieber zu. Ne? Und das ist dann immer in den Shownotes. Shownotes machen wir nicht, sind wir zu faul. Also jetzt die Triggerwarnung. Wenn ihr, liebe Hörer, immer noch der Meinung seid, obwohl ihr das hier hört, es gibt sowas wie richtiges und falsches Winemaking, gutes und also natürliches und unnatürliches und so und es gibt da schon schwarz und weiß und man kann da immer die richtige Entscheidung treffen, dann solltet ihr einfach ab nächster Woche oder übernächste Woche weiterhören. Und wenn ihr gerne für sehr viel Geld sehr teure Prestige-Schaumweine trinkt, dann solltet ihr erst recht nicht zuhören. Jetzt ist das Problem, Sascha kann ja nicht in den Nebenraum gehen. Du wirst heute wahrscheinlich verfluchen.
Aber ach, ja.
Du bleibst uns wenigstens erhalten.
Ich nur getrunken.
Eben. So, und zwar geht es darum, ich muss mal kurz probieren hier. Ach, eigentlich muss ich trinken. Das ist ganz klein ein bisschen zu kühl, aber es ist auch so schon aromatisch ganz spannend. Alles fing an auf der Prowein vor 2 oder 3 Jahren und ich glaube, es war am Stand von Manfred Rothe, dem Winzer aus Franken, der sehr natural Sachen macht, aber auch ein bisschen, auch manchmal nur Bio sozusagen. Ich hatte was mit ihm zu besprechen für eine Verkostung, die ich moderiert habe, in der ein Wein von ihm vorkam und deswegen bin ich da spontan vorbeigegangen und er hatte jemanden, der hatte einen Termin und deswegen hat er gesagt, ach, verkosten Sie doch kurz mit, das passiert auf der Prowein alle Nase lang, gesagt, verkosten Sie kurz mit und wenn wir fertig sind, dann schnacken wir kurz. Also verkostete ich kurz mit und der Mensch war, glaube ich, ein Gastronom, der da mit ihm verkostete und die fing an mit einem Sekt und erzählte der Gastronom, ja, haben wir ja auch noch, irgendwie haben wir noch ein paar Flaschen da irgendwie, aber Silvaner Sekt, ich habe irgendwie so eine Eindruck, dass da die Kohlensäure irgendwie nicht mehr so da ist. Und ich hatte neulich ein Seminar bei David Schwarzwälder, da hat er ja auch gesagt, dass verschiedene Rebsorten die Kohlensäure nur verschieden gut halten. Und Manfred Rothe guckte etwas irritiert und sagte, das habe ich jetzt aber zum ersten Mal. Und ich konnte nicht anders als etwas naturwissenschaftlich orientierter Mensch sagte, naja, also wenn die Flasche dicht ist, ist der Druck da. Also das ist dann ziemlich egal, was da neben dem Druck noch drin ist, ob da Silvaner oder Riesling drin ist. Also wenn der Druck da ist, ist der Druck da. Aber auf der anderen Seite, David Schwarzwälder ist ein Weinjournalist, der übrigens in Spanien lebt und ist Deutschlands führender Spanienkenner. Also ich will jetzt den anderen nicht ans Bein pinkeln, also jemanden wie Toni Aguado oder Per Holm, aber die sind Händler und Sommelier und auch Ivan Heistermann oder sowas. Also es gibt viele Spanienkenner, ja. Aber der One and Only ist schon, der aus dem Buch über spanischen Weine, das einzige auf Deutsch verfügbare geschrieben hat, ist David Schwarzwälder und ich bin ihm ein paar Mal begegnet. Das ist kein Quatscherzähler. Also war ich ab sofort auf einer Mission. Ich musste herausfinden, was der wirklich gesagt hat. Nee, dass er das nicht gesagt hat, war irgendwie völlig klar. Und ich hatte an dem Tag noch ein paar Termine, unter anderem auch bei ein paar Schaumweinproduzenten. Und einige wussten wirklich nicht, wovon ich redete. Und sagten, nee, haben wir noch nie gehört. Komisch und so. Bis ich zu Griesel-Nico kam, Nico Brandner. Ah. Der sagte sofort, ja, ich weiß, was da schiefgelaufen ist. Es ist folgendermaßen. Auf den Weinbeeren, auf der Beerenhaut, sitzt Wachs, Paraffine. Mhm. Jeder, der mal Trauben gegessen hat und hinterher die Finger aneinander gerieben hat, der weiß das. Es sei denn, du hast sie gründlich gewaschen.
Heißt also natürliche Äpfel genau das Gleiche. Wenn das
bei Äpfeln genau das Gleiche mit diesem Wachs, mit dieser Wachsbildung. Und du siehst es auch, weil sie eben nicht glänzen, sondern matt sind und so. Und er sagte, das ist tatsächlich von Rebsorte zu Rebsorte verschieden, wie viel Paraffine da drauf sitzen. Und es ist aber nicht nur von Rebsorte zu Rebsorte, sondern auch von Jahrgang zu Jahrgang. Also dieselbe Rebsorte hat in unterschiedlichen Jahrgängen unterschiedlich dicken Besatz an Paraffin. Und aber in einem und demselben Jahr haben verschiedene Rebsorten verschiedene Dicke. Und Silvaner ist eine Rebsorte, die dazu neigt, grundsätzlich ziemlich viel Wachs, ich nenne es jetzt nicht Paraffin, ich nenne es jetzt mal Wachs. Zu bilden und mitzubringen. Und dieses Wachs, wenn das in den Wein kommt, dann setzt die Perlage da an. Das heißt, dann setzt die Kohlensäure da an. Das ist ein Kondensationspunkt für die Kohlensäure und deswegen sprudeln die stärker. Das heißt, das ist natürlich Quatsch, du hast vollkommen recht, wenn 5 Bar Druck auf der Flasche sind und der Korken ist in Ordnung, das ist völlig Latte, welche
Bar drauf.
Aber wenn du es einschenkst, ob das 1, 2 oder 9 Minuten dauert, bis die Kohlensäure weg ist, das ist tatsächlich abhängig von der Rebsorte, es sei denn, du behandelst das Ganze. Und dann fragte ich ihn, ja, kann man das nicht rausschönen? Und er sagt, ja, klar kannst du das rausschönen. Du schönst das normalerweise mit PVPP raus und...
Sag nochmal schnell, was PVPP ist.
Polyvinyl...
Danke.
Pyrolidol. Pyrolidol, oder? Ja, Pyrolidol. Polyvinyl... Wir sagen von jetzt an nur noch PVPP. Wir müssen gleich nochmal kurz drüber sprechen. Wir haben nämlich schon mal drüber gesprochen. Aber 1000 neue Hörer, müssen wir nochmal ganz kurz rein. Aber Alter, du kannst das machen. Dass sie das alle nicht wissen, die Winzer, sagt er, das ist ganz einfach. Wenn du versekten lässt, und die allermeisten Winzer versekten ja nicht selbst, das machen ja nur die Sekthäuser, ihren Sekt selbst, dann kriegst du da einen Fragebogen von deinem Versekter und da steht drauf, sollen wir die klassische Grundweinschönung machen, in der quasi das Rundum-Sorglos-Paket, in der der Wein so geschönt wird, dass er optimal versektet werden kann. Und wenn du das ankreuzt, dann ist das halt mit dabei.
Okay.
Bei manchen wird es vorher getestet, ob es sein muss, andere machen es pauschal oder sowas. Und wir machen das aber nicht. Und Bios machen das natürlich auch nicht, logischerweise.
Weil sie ja nicht schön wollen.
Doch, die dürfen schon schön mit Bentonit, aber nicht mit PVPP. Ja. Und dann sagte ich, ja, was machst du denn dann? Und sagt er, naja, du prüfst das natürlich. Also es ist auf jeden Fall nicht in jedem Jahr notwendig, ganz klar, und auch nicht bei jeder Rebsorte. Aber wenn du dann mal den Ahnung hast, das muss sein, dann ist es bei uns so, dann packen wir die Trauben auf die Kälter und dann lassen wir sie ganz minimal anpressen. So ganz, ganz... klein wenig. Und dann schwenken wir das ein bisschen durch und dann ziehen wir den Saft ab. Und das kommt dann in den Gutswein. Das ist das Schöne, wenn du hinten noch ein Weingut dran hast, das noch normalen Stillwein macht, dann kommt das da rein. Und dann fragte ich ihn, aber das klingt jetzt für mich ein bisschen irre, weil das ist ja der beste Wein. In der Champagne gibt es einen eigenen Begriff dafür, Tête de Cuvée.
Ja.
Das ist der, und der Prestigewein, Dom Pérignon und Co. werden nur aus der Tête de Cuvée gemacht. Also das ist eigentlich der Saft, der komplett frei abläuft, also nur Eigengewicht der Traube oder so ein Pressdruck bis, ich glaube, 0,2 Bar oder sowas, mehr nicht. Das hat einen echten Grund, weil dieser Wein tatsächlich hochwertiger ist, denn der freie Most der Most, der Saft der Traube, der nicht im Fruchtfleisch gebunden ist, den du nicht pressen musst, der hat tatsächlich einen höheren Säureanteil. Und das weiß ich für Brief, völlig unabhängig von der Rebsorte. Und wenn ich das, das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube auch, dass er den vorteilhafteren Split Weinsäure zu Äpfelsäure hat. Ich glaube, die Äpfelsäure ist auch überwiegend im Fruchtfleisch. Das heißt, du hast eine höhere Säure und einen höheren Weinsäureanteil, den man im Allgemeinen als vorteilhaft betrachtet. Du hast, glaube ich, einen besseren Extraktwert. Es ist alles besser sozusagen. Du schmeißt das Filet weg.
Ja, das ist doof. Eigentlich doof.
Eigentlich doof.
Ja.
So. Naja, ein Tod muss er sterben. Stimmt ja auch. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre eben eine PVPP-Schönung. So, PVPP ist ein universell einsetzbares Schönungsmittel, das ziemlich häufig benutzt wird, nach Bentonit, glaube ich, am zweithäufigsten. Und jetzt kommen immer alle und sagen, ein Schönungsmittel. Wir haben da ganz kurz drüber gesprochen.
Ja,
wann würden wir ein Schönungsmittel als harmlos betrachten, wenn wir es essen können? Würde ich denken. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, zu sagen, es ist harmlos. Wir alle essen PVPP ständig. Und zwar dann, wenn wir am schwächsten sind, nämlich wenn wir krank sind. Weil PVPP ist ein Sprengmittel. Das ist wirklich ein Sprengmittel in der Pharmazie. Es wird in Tabletten eingebaut, sozusagen, oder eingemengt, weil es so stark aufquillt, wenn es mit Flüssigkeiten in Berührung kommt. Sobald die Tablette in deinen Magen kommt, damit sie sich möglichst schnell auflöst, kommt sozusagen das PVPP zum Einsatz. Gleichzeitig hat es den Vorteil, dass es den Abrieb, wenn du die Tablette mit der Hand anfasst, minimiert, weil es nämlich auch ein Stabilisator ist. Es ist ein Stabilisator, es ist ein Schönungsmittel und so weiter und so weiter. Und deswegen haben wir das schon mal da drin. Ich fände noch, also Chili kann man auch essen, ist trotzdem nicht so ganz harmlos. Noch besser wäre es, wenn man sich das ins Auge tropfen könnte.
Ja.
Tun wir. Alle.
Auch noch.
Immer. Ah. Weil, welches ist der Stabilisator und der Homogenhalter in Augentropfen?
Das PVPP.
Ja. Und so richtig ganz ungiftig ist es, glaube ich, wenn wir es uns einfach in die Vene jagen können.
Auch noch.
Können wir auch noch. Weil, verdammt. Was war der erste Einsatz von PVPP? Blutplasma-Ersatz im Zweiten Weltkrieg. Darüber hatten wir mal kurz gesprochen. Stimmt. Du kannst damit Blutplasma strecken, weil es ist nicht nur so, dass du es ungiftig dir in die Vene jagen kannst, wenn du zu wenig Blutplasma hast, wie in Kriegssituationen, sondern der Körper ist auch noch in der Lage, es danach auszutauschen gegen das Echte. Das heißt, er stößt das nicht irgendwie ab oder sowas, sondern wenn er dann wieder anfängt, das Spenderblutplasma bleibt sozusagen das Streckungsmittel, das ist dann
geht wieder raus,
kann der Körper ausscheiden. Es ist ein absolutes Wundermittel, es ist sowas von ungiftig, es hat überhaupt keine Gefahrstoffkennzeichnung, natürlich nicht, in keiner Kategorie, weder biologisch noch chemisch also noch pharmazeutisch. Müsstest du
es als Bio-Weingut nicht mal angeben, wenn du es machst?
Doch, weil es ist ja synthetisch.
Okay.
Es ist synthetisch, es ist kein Künstler, ja, ja. Wie gesagt, es ist ja auch erst in den 30er Jahren erfunden worden, deswegen erst Einsatz im Zweiten Weltkrieg.
Könnte man das nachweisen?
Wenn's nein, es wird auch noch rückstandsfrei wieder rausgefiltert.
Also du kannst es auch im Wein nicht nachweisen?
Nein,
es bleibt,
soweit ich weiß, komplett rückstandsfrei, kannst du es rausfiltern. So, warum macht man es dann nicht? Jetzt muss ich nochmal wieder kurz die Kehle befeuchten. Warum macht man es dann nicht? Es hat tatsächlich ein bisschen was Ideologisches. Wir haben darüber in der Folge über Bio mal gesprochen, ich bin großer Befürworter von Bio, aber man muss auch sehen, dass es bestimmte Dinge im Bio verboten sind, nur weil sie synthetisch sind, obwohl sie tatsächlich umweltschonender sind als die nicht synthetische Alternative. Hier haben wir wahrscheinlich was Ähnliches, weil was ich mir wirklich ums Verrecken nicht erschließen will, ist, was ist denn sexy daran, Wachs zu trinken? Seit wann ist das denn cool?
Ja. Also ich nipp ständig an so einer Kerze. Ja. Gerade zur Weihnachtszeit, das ist meine liebste.
Die Kerze, weißt du, das Kerzenwachs kannst du übrigens nicht in die Blutbahn jagen. Ja. Dann machst du ganz schnell deinen letzten Atemzug. Aber ich finde da nichts sexy dran.
Das stimmt, so ein Apfel wäschst du auch ab, bis der Wachs ab ist.
Natürlich, wir waschen alle unser Obst ab. Ja. Natürlich. Und wenn wir es nicht tun, dann finden wir es ein bisschen eklig.
Ja, das ist nicht so richtig lecker.
Also im Übrigen, es gibt ja immer dann diese Geschichte, ja, wenn du einen Wein schönst, dann schönst du ja auch Geschmack raus. Hier ist es tatsächlich, da musst du keine Physik, Chemie, sonst was für studiert haben. Dieses Wachs, diese Wachspartikel, die auf deine Geschmacksnerven kommen, die blenden die einfach aus. Ja. Das kennst du auch von dem wachsigen Gaumen, wenn du in diesen Apfel da reinbeißt und so weiter. Es mindert den Geschmack. Der geschönte Wein ist geschmacksintensiver, weil du einen echten Geschmackspuffer rausfilterst. Also gut, es wird nicht gemacht. Was wäre noch eine Alternative? Du könntest die Trauben waschen. Ich habe das einmal gesehen. Es gibt 5 Traubenwaschanlagen auf der Welt.
Achso, ich dachte, ich habe mich gerade über so kleine Hände gefreut, die an den Trauben rumschrubben.
Es gibt so eine richtige Waschstraße für Trauben. Bei Cadel Bosco habe ich die gesehen. Keine Sorge, es ist kein Cadel Bosco, was wir hier im Glas haben. Das wäre zu simpel. Die ist ungefähr so groß wie ein halbes Fußballfeld.
Scheiße, echt?
Und dann kommen die Trauben da rein und werden in so einem, ich glaube, Ozon-Kohlendioxid Bubble Bath. Also es ist Wasser und das wird dann richtig durchgeschäumt. Ich weiß nicht, ob mit Ozon oder Kohlendioxid oder beiden, auf jeden Fall in der Art. Und dann wird das tatsächlich über so ein Förderband zur Presse gekippt und dabei dann trocken geföhnt. Allerdings nur so bei 25 Grad, weil es darf natürlich nichts passieren mit der Traube. Und kommt dann
auch schön
trocken auf die Kelter.
Auch schön.
Und dann nochmal zum Thema Tête de Cuvée. Was dann nämlich passiert ist, die Kelter schließt dann, dann geht die Presse an mit einem wirklich nur 0,2 Druck bar und dann hinter an der Kelter hängen hängt ein Dreierventil. Dann geht das Ventil auf und macht den ersten Schlauch frei und dann läuft diese Tête de Cuvée läuft, es sind 6 Pressen, die da. Gibt übrigens auf der Webseite von Cadel Bosco ein Video zu dieser Traubenwaschanlage. Ist wirklich sehenswert. Also gab es zumindest vor 2 Jahren. Ich hoffe, es ist noch da. Die ist wirklich riesig. Ich glaube auch, dass die ganz schön viel Energie frisst mit Föhn und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall wird dann abgezogen in einen. Diese Tête de Cuvée geht in einen Tank und wird dann quasi als Basis später auch für die Cuvée Anna Maria Clemente und sowas gemacht. Dann gehen alle Ventile wieder zu. Dann wird auf halbem Pressdruck, oder also auf Pressdruck mit Saftabzug 50% Saftausbeute, wird dann abgezogen. Dann gehen die Ventile auf und an jeder Presse steht ein Tank oder je 2 teilen sich ein, weil das natürlich ein bisschen mehr ist, was da rauskommt. Dann gehen die Ventile zu, dann wird richtig Dampf gepresst. Dann gehen die Ventile auf und das Ganze geht in einen großen Schlauch, der geht auf den Hof und da steht ein großer Tank. Und da geht das rein. Und zwar einer, wo du mit dem 40-Tonner drunter fahren kannst und mitnehmen kannst.
Das ist der Rotkäppchen, oder?
Ja. Tatsächlich. Also ich habe dann gesagt, lassen Sie mich an, das geht zu Rotkäppchen und zu Henkel, weil und dann haben die ganz betreten geguckt und gesagt, wir können da nichts zu sagen und wir waren ja mit Jens Priewe da und Jens gesagt, Logo geht das zu Rotkäppchen. Und dann haben die ganz verlegen gelächelt. War klar.
Nichts gesagt natürlich.
Nee, da wird natürlich diese ganzen Gerbstoffe dann rausgeschüttet und nicht nur mit PVP, sondern mit einer ganzen Menge anderen Sachen.
Allem, was geht.
Natürlich ist der Wein deswegen trotzdem immer noch ziemlich gut, aber das ist dann wirklich zu Tode geschönt. Ja. Aber dieses bisschen, so. Also nun kannst du sie waschen. Jetzt kannst du natürlich nicht mehr spontan vergären, weil ich habe euch ja heute gesagt, es gibt nicht den einen richtigen. Wenn du sie jetzt wäschst, kannst du zwar deine Tête de Cuvée abziehen und so weiter, aber das ist ja, hefemäßig ist das klinisch tot. Du hast ja schließlich gerade alles abgewaschen. Hm, jetzt sage ich auf der anderen Seite, Spontanvergärung ist nirgendwo so unwichtig wie beim Sekt, weil ich habe einmal vor ein paar Jahren im Gut Purgau, Purbeck in Österreich, das ist so ein Innereienrestaurant, ein Petnat getrunken. Ich glaube, der war von den Renner Sisters. Und der hatte einen heftigen Schwefelböxer. Richtig heftigen Böxer. Und ich bin als Kind immer in den Urlaub, in den Tümmelower Koog, auf den Bauernhof gefahren. Ich bin in meinem Leben schon ein, 2 Mal in einem Kuhladen ausgerutscht, weil ich ihn übersehen habe. Und ich habe auch schon mal den Arm voller Kuhdung gehabt. Und ich weiß, wie das riecht. Aber das da reinzuriechen, das war, als wäre ich mit der Nase zuerst in den Kuhfladen gefallen. Das bin ich zum Glück nie. Aber das ist hardcore. Das war so schlimm. Und ich habe ganz tolle Petnats von den Renners ist das getrunken. Das ist jetzt überhaupt kein Bashing.
Passiert halt mal,
kann in dem Moment mal passieren. Und kann ich auch verstehen, dass man das an den Handel bringt. Und wenn du dir die Nase zugehalten hast, du konntest da sozusagen dran vorbeitrinken. Aber es ist nichtsdestotrotz so, bei Dom Pérignon würde das nicht funktionieren. Also mit Dom Pérignon, mit Schwefelböxer.
Ja, ganz schön komisch.
Komisch. Also das wird nicht spontan vergoren. Und deswegen ist eigentlich, kannst du sagen, ja, wäschte halt. Aber wie gesagt, wer sich dieses Video anguckt, das ist ein tierisches Technikmonster. Wirklich ein halbes Fußballfeld groß. Das blubbert da an allen Ecken und Enden. Ich glaube, so wahnsinnig nachhaltig ist das am Ende auch nicht, sodass man sagen kann, ein Tod musste sterben. Ja, und für mich ist es jetzt so, seitdem ich das weiß, kann ich, wenn ich so Prestige-Cuvées trinke und so, ich kann nicht mehr umhin, weil völlig egal, die sind zwar Jahrgangsschaumweine, aber auch die haben wir ja beim letzten Mal gehabt. Du darfst ja diesen bezeichnungsunschädlichen Verschnitt auch aus anderen Jahrgängen und gerade je teurer der Wein, desto mehr ist das ja diese Reservebibliothek, die da auch mit reinspielt. Das heißt, es kommen viele verschiedene Jahrgänge und damit steigert sich die Chance, dass einer davon PVPP geschönt ist, natürlich ins Unermessliche. Es ist ganz klar, also du kannst wahrscheinlich sagen, dass in jeder einzelnen Pulle sind ein paar Tropfen mindestens drin, wenn nicht gar der Hauptjahrgang geschönt werden musste. Und jetzt verstehe ich auch, Röderer ist ja biodynamisch. Ja. Aber sie sind nicht biozertifiziert. seit Jahren, und es gibt, du kannst das mal googeln, da gibt es auch Interviews mit dem Inhaber, das ist ja ein Familienunternehmen, und auch wenn es nicht die Familie Röderer ist, und die schwurbeln sich da immer ein zurecht, ja, wir sind Bio, aber wir wollen nicht biozertifiziert sein, weil wir wollen nicht, dass Bio das Kaufargument ist, als würde sich jemand eine Flasche Röderer Kristall
Rosé
für 460 Euro kaufen und sagen, daneben steht ja noch der Dompi für 3,90, aber ich fand Bio fand ich wichtiger. Ja, genau, ja. So funktioniert es. Ne? Also du liest das und denkst so, sag mal, willst du uns veräppeln? Und jetzt haben sie sich die Traubenproduktion, vor 6 Wochen kam die Pressemitteilung raus, jetzt haben sie sich die Traubenproduktion wohl tatsächlich auch zertifizieren lassen. Und ich will denen nichts unterstellen, weil die bestimmt gute Anwälte haben. Aber wenn du weißt, dass du im Weinberg tatsächlich komplett Bio sein kannst, nur dass du eben für diese super Über-Drüber-Perlage, diese Hintertür, ich mach ab und zu mal PVPP, brauchst, dann macht dieser ganze Eiertanz, den die da seit 10 Jahren veranstalten, auf einmal ein, da fällt ein Steinchen ins andere, das macht alles total Sinn. Ja, es ergibt total Sinn, warum die sagen, ja, wir sind Bio und hier. Und dann die geben auch alle 14 Tage eine Pressemitteilung rausgeben und jetzt wieder 1,5 Hektar biodynamisch und jetzt die berühmte Einzellage X auf Bio umgestellt und pipapo, aber nie die Bude zertifiziert. Ne? Ich denke mal, es könnte einfach daran liegen, dass sie sich diese eine Tür offen lassen.
Aber ehrlich, das hat mich ja nie gestört. Also nein. Ich würde trotzdem auch noch die teure Prestige-Gewehr kaufen.
Ich weiß, du hast ja auch ein bisschen Kristall im Keller. Und jetzt weißt du, also jedes Mal musst du immer denken,
Schönungsmittel.
Lecker Schönungsmittel. Aber weißt du, ich komme nicht mehr umhin zu sagen, also entweder du schüttest den besten Teil des Mostes weg, weil du damit kurz die Trauben gewaschen hast, oder du machst einen Sekt, von dem du weißt, dass die Perlage suboptimal ist, sozusagen, oder das Mousse suboptimal ist. Oder du wäschst die Trauben ab mit viel Aufwand oder du schönst. In einigen Jahren kannst du auch einfach sagen, nein, ich habe den perfekten Wein so zusammengekommen, weil ich hatte keinen Wachs auf der Traube, Ende Gelände und ich brauchte auch keinen Reservewein.
Die richtige Traube und alles dazu.
Ich brauchte keinen Reservewein und so weiter. Aber im Großen und Ganzen hast du hier ein Spannungsfeld, schönes Wort, dem ich mich jetzt sozusagen ausgesetzt sehe und ich dachte, ich reiß euch alle mit in den Abgrund. So, jetzt wisst ihr es. So. Keiner kann mir sagen, er hätte es nicht gewusst.
Das stimmt. Aber nicht schlimm.
Wie ist denn das im Glas?
Das ist ganz schön im Glas. Wir trinken schon was Schäumiges. Mhm. Also es ist sehr lecker. Ich habe ganz kurz drüber nachgedacht, ob das überhaupt Alkohol hat.
Ja.
So ganz, ganz kurz?
Ja.
Also hat es schon, aber wenn es kein Alkohol gehabt hätte, hätte ich gesagt, das Beste an Schaumwein ohne Alkohol, was ich je getrunken habe. Aber es hatte so einen alkoholischen Ton. Also richtig. Es ist total fein und total angenehm. Es ist für einen richtigen Sekt fast ein bisschen zu wenig Kohlensäure.
Das ist normal. Nee, ja. Ist es flaschenvergoren wieder.
Flaschenvergoren, auch wirklich
hat auch also wieder die volle.
Dann ist der vielleicht rausgegangen.
Nee, das glaube ich ja nicht.
Also ich finde es sehr lecker, es ist total fein. Also dann ist die Perlage sehr, sehr fein.
Und es ist nicht PVPP geschwind, weil es Bio ist.
Hey, und noch zertifiziert.
Es ist aber nicht so fein wie, jetzt wir reden hier nicht über eine Domperignon-Feinheit, weil klar, das ist schon... Das hat nicht 8 Jahre auf der Hefe gelegen.
Das ist relativ, also das ist dann relativ frisch und relativ jung.
Ja.
Also wahrscheinlich 2 Jahre.
Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Jahrgang, ich glaube, es ist kein Jahrgangssekt. Ich weiß, dass es kein Jahrgangssekt ist, weil es 2 Jahrgänge sind. Es sind 2 Jahrgänge gemischt grundsätzlich.
Also was ich hier glaube, ist, dass der macht sehr viel Spaß. Und zwar durch die Bank weg.
Ja.
Also von Männern bis Frauen.
Ja.
Quer durch die Bank, ob du jetzt, sagst, ich trinke nur furztrocken oder ich mag auch ein bisschen was mit, wo ich diese Gefühle habe, ist ein bisschen...
Ich würde sagen, er ist am Rande von extra Brüt. Ich glaube, er ist Brüt, aber der ist schon ziemlich trocken.
Ja.
Aber er hat so eine schöne, mollige Art noch dazu.
Und nimmt
die,
also mit.
Die so mitnimmt, die gerne mehr Zucker hätten, ohne dass er die abstößt, die gerne weniger Zucker hätten.
Also ich glaube, der macht sehr viele, sehr, sehr, sehr fröhlich.
Er hat eine sehr würzig-nussige Art dabei, also das ist, glaube ich, das, was dich so anspricht, dass er nicht nur Frucht hat, sondern dass er auch so eine Wärme versprüht, so eine malzig, nussig, würzige. Und das hat mit der Machart zu tun. Hast du eine Idee, wo er herkommt?
Nö, aber ich würde sagen, also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ist was Deutsches. Mhm. Und ein was Gutes Deutsches.
Ja, es ist nichts Deutsches.
Ah.
Aber es ist.
Dann ist es
aber die verstehen nicht da, wo das herkommt.
Die verstehen mich da, wo das herkommt.
Die verstehen nicht da. Ob du die verstehst, ist was anderes. Da müssen wir schon langsam reden. Aber komm, aus der Steiermark.
Das Hakam hatten wir schon mal.
Nee, den hatten wir noch nicht, weil der ist neu. Das ist
so, nee, aber wir hatten schon mal Hakam und das war damals schon mal gut.
Wir hatten schon mal Hakam. Wir hatten schon öfter Hakam, glaube ich.
Ja, sehr gut.
Ich mag das Weingut sehr und ich wollte den unbedingt haben, als ich die Mail bekam, dass das jetzt neu ist. So, das ist GU Reserve Steiermark, also geschützte Ursprungsbezeichnung Reserve Steiermark Flaschengärung. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, welche Rebsorten es sind. Es sind die üblichen.
Die besten, die Sie finden konnten, um daraus diesen wahnsinnig schönen Schaumwein zu machen.
Ich denke mal.
Eine Solera.
Genau, es ist ein halbes Solera-Verfahren. Kannst du das Solera-Verfahren erklären?
Ui.
Ich glaube, ich muss es jedes Mal wieder nachgucken. Diesmal habe ich es nicht nachgeguckt. Schau mal.
beim Solera, beim Schaumwein?
Nee, beim Schaumwein geht das nicht. Das kannst du nur im Grundwein machen.
Genau.
Also, du hast eine Pyramide aus Fässern.
Aus Fässern, genau. Und füllst immer von oben nach unten auf.
Genau, du füllst quasi unten, wenn du unten, also die einfachste Pyramide ist 3, 2, 1 sozusagen, ja. Unten 3, dann wenn, würdest du quasi unten ein Drittel Fass jeweils aus jedem Fass wegnehmen und küvettieren und füllen.
Genau.
Und aus den zweien darüber nimmst du dann jeweils die Hälfte weg, küvettierst sie und verteilst sie auf die drei darunter. Und das oberste machst du leer und verteilst sie auf die unteren. Und in das oberste kommt dann immer die neueste Ernte rein.
Genau.
Und auf die Art und Weise hast du zwar eine Vermengung dreier Jahrgänge, aber im untersten Fass wird der Wein sozusagen immer älter, weil du einzelne Moleküle Jahrhunderten hast.
Wunderbar.
Und das ist eine klassische Sherry-Produktionsmethode. Und auch bei anderen gespritteten Weinen, glaube ich. Aber
guck mal, und das ist schon der Grundwein liegt seit 1926 da unten.
Ja, stimmt. Steht 1926, steht drauf. Und den haben wir jetzt das erste Mal gemacht. Und ich habe zu Hakamp eine besondere Beziehung. Ich habe das Weingut kennengelernt auf den Weinvibes hier in Berlin vor 6 Jahren, keine Ahnung. Und wenn man auf Weinmessen geht, dann hat man ja immer so ein bisschen die, wie soll man das sagen, das Bestreben, den Winzern zu zeigen, dass man ganz viel von Wein versteht.
Also manche machen sowas nett und manche können sowas gar nicht.
Genau, aber also ich lässt ja da nicht drüber, weil es tatsächlich ganz sinnvoll ist, weil für den Winzer ist es keineswegs ersichtlich, der sieht ja nicht an der Nasenspitze an. Ob er bei Adam und Eva anfangen muss, wenn er dir was erklärt, oder ob er dir tatsächlich direkt mal sagen kann, haben wir übrigens ein Solera-Verfahren gemacht und du weißt das sogar schon, was das ist oder so. Und deswegen ist es durchaus vollkommen legitim, wenn du dich zu erkennen gibst als jemand, der vielleicht ein bisschen mehr weiß. Manche machen das sehr elegant geschickt, manchen siehst du das tatsächlich an, andere lassen es raushängen und dann gibt es natürlich noch die Poser, die viel mehr zu sein vorgeben, als sie sind. Mhm. Und auch ich gehe auf Messen dann durchaus mal hin und sage, ja gut, ich kenne mich damit ein bisschen aus, damit ich dann besser abkürzen kann, bestimmte Dinge. Auf der Weinmesse war das völlig anders, weil wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, dann ist es immer ganz anders. Dann fachsimpel ich auch nicht. Die Weinweibs ist eine Messe gewesen, bei der es im Prinzip eine Verkostung gab von 7 bis 9 mit Flying Dinner. Und danach hat jeder Winzer, der ausgestellt hat, auch noch einen Wein zur Party abgestellt. Und ich traf auf das Weingut Hakam.
Schönes Konzept.
Ja, dann kommt DJ und dann geht das bis in die Puppen und wie gesagt, freies Trinken, gute Weine. Und Frau Hakam war, glaube ich, da, Senior. Und ich war mit meiner Frau unterwegs und wir probierten die Sachen und ich hatte bis dahin noch nie in meinem Leben einen Muscatella-Sekt getrunken. Hm. Gebe ich gerne zu. Ich hatte schon, weiß ich wie viele Jahre, ich hatte schon ein paar Jahre geblockt. Ich habe noch nicht professionell über Wein geschrieben, aber ich hatte noch keinen Muscatella-Sekt getrunken. Und Hakams machen einen fantastischen Muscatella-Sekt. Überhaupt wird in der Steiermark eigentlich der beste Muscatella-Sekt gemacht. Auch von simpel, so 3-7er Stammhaus, bis sehr fein und komplex Hakamp. Ich probierte den und der erinnerte mich so an meine Kindheit, weil wir hatten so einen Nennonkel und Nenntante, die hatten einen Garten, da hatten die jede Menge Fliederbeerbäume. In Hamburg heißt das Fliederbeer. Das ist, glaube ich, Holunder im Rest der Republik. Und Holunderblütensekt haben die dann immer gemacht. Und du kannst Holunderblütensekt so aufsetzen, dass der ungefähr 2% Alkohol hat. Und dann durften wir Kinder 1:1 mit Selta, mit Sprudelwasser verdünnt, den auch trinken. Und deswegen habe ich in frühester Kindheit schon das sehr genossen, im Sommer ab und zu mal Fliedersekt zu trinken. Und dann habe ich so einen kleinen Flash da bekommen und gedacht, das ist ja irre, das erinnert mich total. Und erzählte das Und weil das nun so gar nicht auf so eine Veranstaltung passt, dass da jemand irgendwie von seinen Kindheitserinnerungen als Siebenjähriger und so war, Frau Haarkamp, glaube ich, zunächst ein bisschen irritiert, ob ich sie da jetzt irgendwie verhohlepiepeln will oder sowas. Ja. Dann kam noch meine Frau und sagte, diese Flasche ist ja schick. Weil die Haarkamps benutzen eine Flasche, die gibt es in Deutschland so als Weinflasche, heißt die Sachsenkeule. Da ist sie natürlich ein bisschen dünner. Und ansonsten benutzt sie, glaube ich, Kos, benutzt sie, also Hacienda Agricola Kos. In Sizilien benutzt sie noch. Ansonsten gibt es kaum noch jemand, der diese Keulenflasche benutzt. Und die benutzen die und dann noch im Durchschnitt. Und dann sagte meine Frau, oder ich sagte das immer, da könnte man einen fantastischen Kerzenständer draus machen. Wir haben nämlich so einen Einhängekerzenständer. Ich habe den mitgebracht. Wenn du Lust hast, machst du Fotos damit. Ja, ich habe dir den mitgebracht, dann kannst du den, kann jeder noch auf den Inger nehmen. Und da musste Frau Haarkamp sich dann endgültig entscheiden, ob sie das jetzt gemeinsam mit uns lustig findet.
Oder nicht.
Oder völlig müde. Sie entschied sich dann für lustig. Sagt, hey, gar kein Problem. Gucken Sie da oben in der Ecke, da stelle ich Ihnen eine weiße Flasche hin, da jetzt zum Mitnehmen. Und was Frau Haarkamp natürlich bis heute nicht weiß, ist, wir haben die nachher natürlich auch tatsächlich mitgenommen. Ja. Es stand bei uns jahrelang eine Haarkamp-Flasche auf der Terrasse sozusagen vor der Tür mit diesem Ding drin. Und dann ist es bei uns so, bei den Weinproben sind eine Menge Gelegenheitsraucher, die dann, wenn die Weinprobe zu Ende ist, noch so ein bisschen randalierend vor der Tür stehen.
Ja, oh ja.
Und es dauerte nicht lang, da stolperte Paul in diesen Tisch, räumte die Haarkamp-Flasche ab und mein schöner Kerzenständer war im Eimer. Es war aber zum Glück Paul, der Veranstalter der Weinwald, der sagte,
kriegst eine neue,
habe ich noch eine. Brachte mir kurze Zeit später eine Haarkampfflasche dabei und das kannst du dir nicht ausdenken, bei der nächsten Probe räumte er auch die ab. Dieses Mal war ich aber nicht traurig, dass mein Kerzenständer kaputt ging, sondern nur, juhu, es gibt Nachschub. Und so habe ich also die Mehrheit meiner Haarkampf-Muskatell-Sekte getroffen.
ohne irgendwas dazu zu tun,
außer mit Handfeger und Schaufel zu verdienen. Ja. Und dann war ich in der Steiermark auf einer Sommelier-Reise, über die haben wir aber schon erzählt vor anderthalb Jahren. Und da habe ich auch noch Wein mitgebracht, wo sich die Soms, die ja nach dem Motto Work Hard, Play Harder schon morgens im Bus die erste Pulle Sekt kippen. Das war ausnahmslos Haarkamp, passt ja dann zu Steiermark. Da habe ich dann also auch mal herausgefunden, wie die gesamte Kollektion morgens um 9 schmeckt, ohne Spucknapf. Man kann also einfach sagen...
War spannend wahrscheinlich. Morgens um 10 war das dann sehr spannend.
Und da hast du gedacht, ich habe wahrscheinlich zu keinem einzigen anderen Weingut auf der Welt eine so sachliche Beziehung. Und da dachte ich, dann müssen wir die jetzt mal in einer vernünftigen, seriösen Blindprobe ins Podcast
bringen. Sehr schön, danke.
Kostet 25 Euro und ist damit natürlich auch eine Alternative, weil diese Solera-Geschichte natürlich noch was zu erzählen ist. Ist eine Alternative für diejenigen, denen der Minzeven ein bisschen zu teuer war und die noch nach einem spannenden Wein mit Geschichte für die Silvesternacht suchen.
So, nach diesem wirklich schönen Sekt kommen wir jetzt zu was Rotem. Und zwar zu einem Pinot von Meier Nekel, Kräuterberg 2008, Spätburgunder. Und da hatte ich Bock drauf heute. Tatsächlich. Viel Bock sogar. So, das wird ganz einfach.
Ganz einfach? Okay.
Mal gucken. Zum Wohl, ich glaube, ich habe ein bisschen voll gemacht. Auf jeden Fall ist die Nase schon mal schön animierend. So, Felix, das Jahr ist rum. Also.
Fast rum.
Fast. Fast rum. Und ich habe mich entschlossen, wir ziehen dieses Jahr meine sozusagen Best Bottle 2020 ein bisschen vor, weil ich weiß schon, was ich sozusagen für den Rest des Jahres trinke. So wahnsinnig viel wird es nicht mehr. Es werden ja auch wahrscheinlich weniger Leute, wenn es so ist, wie es jetzt aussieht. Wären es nochmal deutlich weniger Leute, mit denen man was trinken kann. Also weiß ich schon, dass dieses Jahr auf jeden Fall nicht nochmal in den letzten 2 Wochen was dazukommt.
Okay.
Ja, also
die beliebte Kategorie Saschas Top 10 Flaschen, die er dieses Jahr getrunken hat.
Genau, Top 10 Kategorie der Flaschen, die ich dieses Jahr getrunken habe. Und wir fangen an. Wir fangen an mit Platz 10. Wir müssen dann noch gucken. Ich habe jetzt tatsächlich nicht alle Flaschen da, weil vielleicht hast du noch ein, zwei. Ja,
okay.
Also. Platz 10 und wirklich nur, weil es den Wein quasi eigentlich ja nicht gibt. Mhm. Noch nicht. Ja? Kloster Eberbach 2019. Erbacher Marcobrunn. Trockenbeerenauslese.
Versteigerung.
Oder genau. Was ist was? Wird es ein Trockenbeeren? Wissen wir noch nicht.
Also wir vermuten, es wird eine Beerenauslese.
Also nur auf Platz 10 landet, weil es ehrlicherweise sozusagen den Wein noch nicht gibt.
Ja.
sonst hätte man ihn höher ranken müssen.
Stimmt.
Ja, weil der war so unglaublich gut. Ich glaube, ich habe sehr, sehr lange, also mehrere Jahre, keine bessere, so süße Auslese getrunken.
Ja.
Die war also so unglaublich gut.
Die Geschichte kurz, es war ein Online-Testing, war vorläufig etikettiert. Die Katrin, von die Chef-Önologin, das ist eine Frau, die das leitet, hat uns gefragt, wie würdet ihr den auf den Markt bringen? Weil sie hat die Möglichkeit, ihn als Trockenbärenauslese oder abzustufen als Bärenauslese. Wir haben einstimmig alle fünf Gastverkoster haben gesagt, mach Bärenauslese, weil es steht der Löffel nicht drin.
Ja.
Diese Cremigkeit hat er nicht. Er hat 12 Promille Säure, 140 Gramm Restzucker. Und er hat so viel Zuch und so viel.
Das war so gut.
Unglaublich gut.
Ja,
dass er nach Bärenauslese. Also aromatisch, edelsüß, von der Textur her. Fruchtsüß sozusagen, so könnte man sagen. Und deswegen lieber Bär. Mal gucken, als was auf den Markt kommt.
Auf jeden Fall mega Stöffchen. Ich glaube, hat uns beiden wahnsinnig gut gefallen. Und kann man wirklich, also wie gesagt, normalerweise höher ranken, jetzt nur auf Platz 10, weil es ihn quasi noch nicht gab. Weiter geht's mit Platz 9. Platz 9, eines meiner, das wissen wahrscheinlich, haben wir schon ein paar Mal gesagt, eines meiner Lieblingsweingüter, Château de Saint-Cosme. 2009, Le Clos, Gigondas. Immer wieder eine Wucht, immer wieder toll, sollte reinsortig Grenache sein, schön gealtert, in Würde gereift, also noch nicht alt, in keinster Weise. Und also ich gestehe, ich bin ja bekennender Fan, und dir schmeckt es ja auch.
Mir schmeckt das auch.
Ziemlich gut, und der macht eigentlich ehrlicherweise nichts, also selbst die kleinen Sachen sind immer gut und immer fantastisch. Hat mir wahnsinnig gut gefallen, stark auch raus beim drüber nachdenken über das Jahr. Konnte man also gut, sehr gut trinken und hat mich und mein Herz erfreut.
Und ist ab Hof auch noch zweistellig hier da?
Ja. Oder? Das also ist zweistellig geil. Ist er noch, also, naja, gar nicht so teuer, ist gut, aber ist noch zweistellig, aber liegen trotzdem schon bei, also jetzt liegen sie bei 80.
Oh,
also
das ist ja, für das, was wir so in diesem Jahr schon so hatten, was schlechter war, ist das ein ganz guter.
Ganz guter Schnitt.
Ja.
Aber man kann von denen auch sozusagen den kleineren, den Gigondas oder den Valbele trinken. Das ist alles schöner Stoff. Ich mag das sehr. Platz 8, einen Cornas. Jetzt muss ich die Brille wieder abnehmen. Von Alan Vosch. Le Ville Vigne, 2010. Faszinierend, unglaublich. Ich mag das mal nicht, aber unglaublich, unglaublich burgundisch. Also der Vergleich hinkt wie Hulle, aber das war so fein und gar nicht so wie ein typischer Cornas. Das ist jetzt auch nicht ganz richtig, aber es hat mich und Paul sehr, 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 sehr fasziniert. Und die Flasche war ruckzuck alle.
Ist es teuer?
Warte mal, da muss ich, das kann ich ja sagen, aber es ist alles nicht mehr geschenkt. Also tatsächlich.
Aber das einfacher Connor wie
Wosch. Warte. Nur die sind bei 50, so circa.
Ja, aber ist aber immer noch.
Gut. Sehr, sehr schön. Platz 7. Ein Pinot Noir. Ja? Clos de la Roche, Grand Cru von Ligné. Also von Lucy and Auguste Ligné. Der war 2008. Der war so blutig. Das war, als ob du quasi mehrfach mit einer Nuss und Leidenschaft an der Eisenstange leckst oder so ein bisschen Blut
rohes Fleisch. Das war so richtig schön. Das Carpaccio einfach mal sechsfach stapelst auf der Gabel.
Aber das hatte einen Trinkfluss und eine Genauigkeit und eine Präzision. Ja? Und das war mega.
Also, das ist natürlich nicht mehr bezahlbar.
Das ist dann schon teurer.
Ja.
Das ist also schon dreistellig auf jeden Fall. Genau. Dann muss man so sagen, dann hatten wir Platz 6. Platz 6, Wedeborn, die Grand Reserve.
Ja.
Sauvignon Blanc Chardonnay Cuvée aus 2017, die war wirklich überraschend. Also das war so überraschend, dass die die blieb so im Kopf, so oben, weil sie so überraschend und so gut war.
Ja, also 4-5 Folgen her sein.
Genau. Kann man gar nicht, konnte man nicht erwähnen, sozusagen,
in den Top 10. Fand ich auch ausgesprochen gut. Ich kann in diesem Fall einmal sagen, was einer Wein des Jahres war, 1917 Gräfberg Trocken. es war auch mein erster trockener, nicht gespriteter, über 100 Jahre alter Wein. Also ich habe zwar Weine getrunken, die jetzt dann demnächst 100 werden, aber als ich sie getrunken habe, waren sie noch nicht. Und an dem Abend war das schon der zweitbeste und überraschendste Wein. Und wir hatten noch so viele Granaten aus dem Griffenberg. Und dann kam dieser Wein und hat mich total...
Genau, das war auch bei, als du ihn mir serviert, das war es auch so überraschend und so, ja. Auch im Nachklang sozusagen. Also man musste das auch ein bisschen auf sich wirken lassen, aber das war da im Nachklang war das so unglaublich gut. Und das musste man sozusagen mit erwähnen. Dann hatten wir an einem schönen Abend... unserem Platz 5, den Roque de Anglore Reserve Especial Namatri.
Also, was macht er eigentlich? Also er nennt ihn Reserva Especial, weil er spanische Vorfahren hat?
Wahrscheinlich.
Ja, ich habe es mal gegoogelt. In Loving Memory of My Großmutter. Deswegen Reserva Especial, obwohl er auf der französischen Seite sitzt.
Die gibt es immer, also gibt immer jedes Jahr, also nicht jedes Jahr, gibt immer sozusagen immer eine neue Nummer. Also das ist dann immer sein großer... Die sind auch nicht unbezahlbar, also sind auch deutlich unter 100, ich glaube auch so im 50er-Bereich, auch teuer. Wir wissen, dass es auch teuer ist, aber...
Es sind ja die Weine des Jahres, ich denke mal. Viele Leute, die im Schnitt so deutlich günstiger trinken, haben trotzdem in ihrem Top 10 genau das gleiche Problem, dass da so lauter 50-Euro-Granaten oder 70-Euro-Granaten stehen. Das ist normal.
Und das war, da saßen wir zu dritt, hatten einen wunderschönen Abend, der Wein stach tatsächlich, der war, so wie er war, war er da, perfekt.
Ja, der war super.
Genau, konnte man gar nicht drum rum, der war einfach toll. Dann... Platz 4, was für mich ja gar nicht so wahnsinnig typisch ist, ist ein Bordeaux. Und zwar Calonne-Ségur 2000.
2000, den hatten wir doch im Podcast.
Ja, hatten wir im Podcast.
Das war wundervoll.
Das war
wirklich
schön. Das trifft es halt auch wirklich, es war wirklich wundervoll.
Ja,
und es war die ganze Flasche relativ schnell, wie wir uns daran erinnern.
Gefährlich.
War ganz gefährlich. Den kriegt man auch noch, wenn man ein bisschen guckt, manchmal zu einem sehr anständigen Preis.
Nee, Kölner Weinkeller nur für Mitglieder 159.
Okay.
Jemand hat mir geschrieben, er hat ihn sich besorgt. Für 155 Franken in der Schweiz bringt ihm ein Freund den freundlicherweise mit.
Okay.
Dafür, dass er in der Subs mal 30 Euro gekostet hat.
Okay.
Aber das ist einer, also ganz ehrlich, das ist ein ganz seltener Fall. Also die anderen Jahrgänge danach, auch die genauso hoch geratet sind, sind nicht so durch die Decke gegangen. Ich habe 2,5, habe ich glaube ich sogar noch. Das hat sich nicht annähernd verdoppelt oder sowas.
Oh, gut.
Also das ist schon der 2000er, der da nochmal...
Der noch durch die Decke gegangen ist. Mhm. Aber hat sich gelohnt. War wirklich schön.
Ja.
Platz 3, Benoît Hanté.
Ja.
Clos de la Truffie, 2015, Pauline Montrachet. Der Mann kann's. Der Mann kann Chardonnay... Also das ist ein... ausgesprochenes Wahnsinnsweingut. Ich glaube, wie sein Bruder wird nur deutlich höher verkauft, aber ich glaube, dass sie sich nicht viel nehmen. Armand und Benoît Hanté, der war ganz straff, ganz, ganz laserschwertmäßig, eine ganz saubere, ganz, ganz zarte, ganz, ganz zurückgezogene Frucht, aber ein bisschen da. Unglaublich beeindruckend auch, tatsächlich. Sehr beeindruckend. Man kann es nicht anders sagen, aber Platz 2, Silex 2008, noch gar nicht alt.
Brauchen wir gar nicht so zu sagen, aber in der letzten Folge lange
gesprochen.
Total verstehen, ja.
Wirklich großartig. Ja. Und Platz 1, Poggi di Sotto, Brunello di Montalcino, Reserva 2011. Habe ich erst zwar wirklich kurz getrunken, gab es auch gerade noch letztens einen Post. Habe ich drüber nachgedacht, aber es ist wirklich, also der war so unglaublich gut und so. Wir trinken demnächst noch eine Flasche.
Ich das ist der einzige Angeberwein in der Reihe.
Das stimmt. Sehr zurückhaltend diesmal, wa?
Ja, genau. Also teuer sind einige ja auch und so, aber das ist so ein klassisches Angeberding sozusagen.
Ja, aber der war leider auch wirklich, das tut mir leid, ich hätte ihn noch gerne ein bisschen, aber der war leider so herausragend gut. Auch wirklich vom Wein her war der so herausragend gut. Es war berauschend, ja, im besten Sinne. Im besten Sinne berauschend. Und da muss man sozusagen auch... Ich habe es nochmal nachgelesen, die Bewerter, der ist gar nicht, es hat keine 100-Punkte-Bewertung oder sowas, aber was stand drin, das war, fand ich ganz schön, ist dran drin. Eine Freude für jeden, der diesen Wein mal trinken kann, weil es so unglaublich wenig Flaschen davon gibt. Und also wirklich Respekt, Chapeau, großartiger Stoff.
Aber ich glaube, jeweils der aktuelle Jahrgang ab Hof 200 Euro.
Genau.
199 kostet er, glaube ich, in der Subs. Oder, also das lohnt sich, das dann auch zu subskribieren oder so.
Und dann muss man es aber schon ein bisschen liegen lassen. Das ist dann schon...
Klar. Aber 2011 geht ja noch.
Ja,
das ist schon... Wann ist er rausgekommen? 2017. Also musstest du ihn 3 Jahre liegen lassen.
Ja, naja. Geht. Also man musste nicht so ewig lange warten. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Einschätzung. Das Jahr war ja, durch Corona bedingt waren wir jetzt... Ich bin aber sehr zufrieden mit der Aufstellung, ja. Wir haben ein bisschen weniger, nicht weniger getrunken, aber
die Runden waren nicht so groß. Also für drei Leute machst du maximal eine Über-Drüber-Flasche auf, ja. bei 6-7 Leuten schon eher. Und was wir wenig hatten, war eben, wenn du 6-7 Leute hast, dann bringen die Leute auch mal was Irres mit sozusagen.
Ja, das stimmt.
Wir haben ja überwiegend zu dritt getrunken.
Da kannst du nicht ständig die Kamera.
Ja, vor allem haben wir aber, glaube ich, auch mehr so gegenseitig die Neugierde befriedigt.
Das stimmt.
Rausgeholt, bei denen wir schon wussten, das interessiert Sascha. Wenn es Flo nicht so interessiert, ist das nicht ganz so schlimm. Wenn das interessiert Sascha, wenn es die anderen sechs nicht interessiert, das ist nicht so. Führt tatsächlich zu Handeln.
Das stimmt.
Ja, sehr schön. Gutes Line-Up. Schön, dass so viele Blindflugflaschen auch dabei sind.
Ja, weil es war wirklich... Also ja, toll.
So soll das sein.
Und ja, wir trinken auch. Also,
so machen wir das nächstes Jahr weiter.
Wir haben ja noch
genau. Zwei Folgen. Eine Folge in diesem Jahr und dann produzieren wir noch eine alkoholische vor fürs nächste Jahr.
Eine antialkoholische.
Wir produzieren eine alkoholische vor und dann produzieren wir nur eine antialkoholische nächstes Jahr. Also eine gibt es dieses Jahr so oder so noch, aber trotzdem, es war ein gutes Jahr.
Finde ich auch. So, Wein. Musst du mir noch irgendwas zum Wein erzählen? Wir waren nämlich noch nicht fertig.
Ja, stimmt. Normalerweise kann ich mich komplett frei machen von dem, was du so im Keller hast, was du so... jetzt würde ich denken, das ist Knipser Spätburgunder, weil du gerade Knipser Spätburgunder gepostet hast. Das ist für mich sehr, sehr stark deutscher Spätburgunder. Du hast gerade zwei 2007er GGs von Knipser gepostet, die dir so gefallen haben. Am Anfang habe ich gedacht, ach, dann wird es das sein. Mittlerweile bin ich mir nicht so sicher, weil Knipser relativ alkoholstark ist, auch in 2007 relativ alkoholstark war und man diesen Alkohol nicht so... Schmeckt nie, das ist die große Stärke. Knipser ist ein Magier, was das angeht. Aber da wir mittags haben, müsste ich ihn merken. Also da wäre dann, und deswegen würde ich jetzt denken, na, das hat nicht 14,5. Ich wäre trotzdem, jetzt spontan war ich dann trotzdem geblieben bei deutschem Spätburgunder.
Da bist du richtig.
Bin sozusagen dann weg von den Knipsers, jetzt sind wir ein bisschen leichter, wir sind dann vielleicht auch ein bisschen jünger. 2,7 ist vielleicht ein bisschen alt. Ich glaube aber, dass wir trotzdem schon auch ein paar Tage auf dem Buckel haben. 2011 ist der warm, 2010, 2009, 2010, 2012. Einer von den drei Jahrgängen, würde ich jetzt zunächst mal denken. Und ich glaube, wir sind bei jemandem, der das schon ganz gut leise kann. Es ist nicht so ultrablutig. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen zu bemängeln habe. Es ist ein guter deutscher Spätburgunder, der mir ein bisschen mehr Biss haben könnte. Er ist ein bisschen wenig... Biss meine ich jetzt in diesem Fall nicht irgendwie unreif oder sonst was, sondern ich meine wirklich so diesen fleischigen, bloody Biss. So
ja,
dieses,
weißt du, was du meinst. Ja.
Dass dann so ein bisschen den Speichel zieht. Das fehlt so ein bisschen, er ist ein bisschen mellow. Ich mag ihn aromatisch sonst sehr. Wie gesagt, halbes Promille mehr Säure oder ein bisschen diese blutige Anmutung. Gerade weil er wenig Alkohol zeigt, das ist sehr elegant. Das ist wirklich sehr elegant. Mhm. Und... Ja, man trinkt das ja mit anderen Augen. Also in dem Augenblick, ich habe ja nach 2 Minuten den Haken dran gemacht, dass das deutscher Spätburgunder ist. Nach 5 Minuten gemerkt, das ist nicht Knipser. Und dann geht es ja nur noch darum, was ist das? Was wir ja eigentlich nicht wollen. Wir wollen das ja eigentlich
nicht.
Aber bei Riesling und bei Spätburgunder geht das gar nicht anders. Und von der Anmutung her, Rheingau, auf der anderen Seite, Kessler wäre süßer und Schatzuwasch wäre blutiger, Künstler wäre rauchiger, bleibt keiner über. Also ich glaube nicht, dass du Diefenbach hast. Diefenhardt. Sagst du, ist das echt? Aber wir haben neun Stotten getrunken. Das war auch
blutiger. Stotten ist es nicht?
Nee, gut, dann...
Bleibt nur noch einer.
Kreuzberg? Ja, bleiben mehrere. Deutzer Hof, Kreuzberg.
Mayer-Nekel.
Mayer-Nekel. Echt, das ist Mayer-Nekel.
Mayer-Nekel 2008.
Acht.
Kräuterberg? Kräuterberg?
Ja,
Kräuterberg. GG.
Gut. Schön.
Schön, oder?
Ja. Also schön. Damals 50 Euro, heute
80 Euro.
80.
Die Steigerung ist ein bisschen happig. Ja? Ja. Also 50 finde ich...
50 ist okay. Weil du das mittlerweile in Deutschland halt an allen Ecken dafür bezahlst. Ja. Muss man mal sagen. Du musst dann schon wirklich ausweichen auf die Newcomer, um das nicht mehr zu bezahlen. Alle anderen lassen sich das schon bezahlen. Aber 80 ist natürlich dann schwierig. Kräuterberg, ja gut.
Können wir jetzt ja machen.
Ja, ja, klar, ich bin ja nicht mehr, habe ich keine Aktien mehr drin. Genau. Hat mit Sicherheit auch noch ihr Vater gemacht.
Genau,
das denke ich auch. Hat ihr Vater noch gemacht. Und die Kontinuität im Weingut waren die GGs immer. Es war
die großen das, GGs, das war ja, immer das, was gut ist, ja.
Also das hat auch immer Nickel sofort, ich glaube, was das Weingut berühmt gemacht hat, waren Blauschiefer und Co. Also das hat der Vater einfach wahnsinnig gut gemacht. Das hat nichts gekostet und war so unglaublich gut und so... entschlackt sozusagen, ja, und so nach ins Burgund schielend, ohne peinliche Imitation zu sein. Und die erkennst du nicht so richtig wieder. Blauschiefer und B und wie die so heißen. Das war die letzten Jahre immer schwierig. Die GGs waren immer spitze. Vielen Dank.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.